Wir hatten es am einfachsten, wir waren bloß 8 Leute. Es konnte bei uns jeder zu Wort kommen, das war der Vorteil da. Man konnte so ein bisschen locker und frei reden. Trotzdem hat man natürlich immer festgestellt, wenn da Leute zusammensitzen, die noch nie miteinander diskutiert haben, dass es eigentlich nur ein Beginn einer Diskussion sein kann. Erste Gedanken, die man sich dazu gemacht hat. Und darüber wird Hans jetzt berichten. Also Möglichkeiten und Grenzen einer gewerkschaftlich, einer oppositionellen oder klassenkämpferischen Gewerkschafts- und Betriebsarbeit.
Ja, begonnen wurde dieser Workshop mit einem historischen Rückblick auf den Druckerstreik 1986 oder 76?
76.
Also schon sehr lange her, 3 Jahre nach 73, was wir gestern gehört haben, aber es geht ja weiter. Ja, dieser Druckerstreik hat zum Ausdruck gebracht, dass es nennenswerte und handlungsfähige oppositionelle Strukturen im Druckbereich gegeben hat und was immerhin die Qualität erreicht hat, dass es eine bundesweite Vernetzung gab. Letztendlich hat es aber auch nicht die Kraft gehabt, also längerfristig als Struktur weiter zu bestehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Zu den Grenzen der Möglichkeiten klassenkämpferischer Betriebsratspolitik wollten wir auch die heutige Situation nochmal reflektieren. Da ist uns vor allem vor Augen noch der Streik bei Bosch Siemens Hausgerätewerk, wo man durchaus von einer klassenkämpferischen Entfaltung sprechen konnte, solange dieser Kampf noch lief. Die Grenzen sind da sehr deutlich geworden, ziemlich schnell deutlich geworden, als es darum ging, dass die Entscheidung über die Führung, Weiterführung oder Beendigung dieses Arbeitskampfes nicht bei den Akteuren, nicht bei den Arbeitern selbst lag, sondern dass diese Entscheidung weggenommen worden ist durch die gewerkschaftliche Führung. Und das ist eigentlich eine sehr symptomatische Erfahrung gewesen, dass die Kollegen, die dann auch sehr empört darüber waren, wie das da gehandhabt worden ist. Aber letztendlich im Rahmen gewerkschaftlich geführter Kämpfe ist keine Selbstbestimmung, keine Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Streikenden gibt. Und dass wir als Defizit auch erkannt haben, was dort gefehlt hat, war halt auch eine eigenständige Organisierung von einer Gruppe, von Kolleginnen und Kollegen, die das auch ein bisschen anders sehen, die in der Lage gewesen wären, selber darüber zu bestimmen, wie dieser Kampf weitergeführt wird. Das klassische Beispiel war der Marsch der Solidarität, wo es eben nicht möglich war, also die gewerkschaftlichen Strukturen, die vorhanden sind, die zu nutzen, weil es eigentlich gar nicht gewollt war. Also so eine Kampagne wie Marsch der Solidarität durch die Republik zu machen. Und es hätte, um das erfolgreich zu machen, wäre ein größeres Potenzial auf der Linken, eine viel engere Vernetzung der verschiedenen Städte zum Beispiel, wo dieser Marsch hin hätte gehen sollen. Letztendlich war es mit dem Vertrauen auf die gewerkschaftliche Organisation war dieser Schritt, sowas zu machen, erfolglos. Ja, also wie gesagt, eigenständige Organisation, dort wo sowas existiert. Dann hatten wir einen Diskussionsstrang, wie schwierig das heutzutage ist, betriebliche Arbeit überhaupt auf den Weg zu bringen, weil viele Kolleginnen, die auch bei uns im Workshop teilgenommen haben, nicht in den klassischen Arbeitsverhältnissen sind wie Industriearbeiter. Das ist praktisch zu einer völligen Neuzusammensetzung der Klasse, also das heißt der Arbeitsverhältnisse, gibt. Das ist das durch Outsourcing bedingt, durch informelle Strukturen, Arbeitsverhältnisse existieren, denen die gewerkschaftlichen Strukturen, gewerkschaftliche Kampfformen überhaupt nicht gerecht werden, dass sie praktisch von null anfangen müssen. Man muss praktisch dort Gewerkschaftsarbeit nochmal neu begründen, wo drin natürlich auch Möglichkeiten liegen. Da sind klassische Formen des Arbeitskampfes, klassische Formen des des Tarifkampfes zum Beispiel, kann man da gar nicht erwarten. Und von daher muss man die Sache da von vornherein schon mal in die eigene Hand nehmen. Ein Beispiel wurde gebracht, wie das heute auch in Industriebetrieben IBM aussehen kann. Dort ist die Belegschaft von bei Verdi organisiert. IBM ist ja Informationstechnologie, ist ein Dienstleister. Andererseits ist Computertechnik auch ein Metallbereich. Da gibt es jetzt zwei Listen. Da gibt es eine IG Metall und eine Verdi-Liste. Und das drückt sich denn so aus, dass die IG Metall-Liste dort eine oppositionelle Arbeit leistet gegenüber einer sehr sozialpartnerschaftlichen Verdi, die dann halt so ganz klassische Formen von Oppositionsgruppenarbeit leistet, also so verflochten und so widersprüchlich ist diese Entwicklung. Dann hatten wir auch gesprochen über neue Kampffelder, wo Gewerkschaften bisher nicht vertreten sind. Ein Beispiel ist jetzt das Babylon, wo sich eine völlig unabhängige Struktur, die FAU, dort bemüht, einen Tarifvertrag durchzusetzen. Das ist ein völliges Novum außerhalb von DGB-Gewerkschaften, dass da Tarifverträge durchgesetzt werden können. Und hatten da die Möglichkeit auch angerissen, dass so eine Auseinandersetzung, die auch in der Öffentlichkeit geführt wird, es spielt eine große Rolle, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, dass dort auch eine Möglichkeit besteht, die Gewerkschaft gewissermaßen vor sich herzutreiben und in der Weise dann halt auch zu drängen, zu drücken, dass denn dort was für die Beschäftigten bei rauskommt. Das ist insgesamt ein Problem in den prekären Bereichen. Dort, wenn man sich dort einmischen will, ist es ja auch erforderlich, dass man dort auch Erfolge vorweist, weil sonst führt es zur Demoralisierung. Wenn du anfängst, die Leute zu organisieren und einen Kampf anzufangen und du landest in einer Niederlage, dann hast du auch einen Demobilisierungseffekt, dann hast du da auch nicht so viel gewonnen. Deswegen muss man da alle Möglichkeiten nutzen, die sich bieten. Und auch die das ist vielleicht Widerspruch, die mögen von anderen anders gesehen werden, aber Möglichkeiten, die Gewerkschaften zu unterstützen, wenn es darum geht, dort verbesserte Bedingungen durchzusetzen. Ein Beispiel wurde noch genannt, was von uns kaum beachtet wird zurzeit, ist, dass die BAU einen Arbeitskampf führt für die Gebäudereiniger. Gebäudereiniger ist ja der klassische Bereich, der eigentlich kaum vertreten ist. Das sind Beschäftigte, die früher mal als Putzkräfte in den Firmen beschäftigt waren. Eigentlich der erste Bereich, der outgesourced worden ist, diese Dienstleistung. Mittlerweile sind die halt auch im Bereich von Mindestlöhnen, also ganz miserabel bezahlt ganz oft. Und die werden ja auch gedrückt, die werden enorm gedrückt. Also wenn eine Firma zu teuer ist, das kennt ihr sicher aus eurer eigenen Praxis, wenn eine Firma zu teuer ist, dann läuft der Vertrag aus und es kommt die nächste Firma, die das billiger macht. Und das schlägt sich dann auf die Löhne nieder. Das heißt, es ist dort eine sehr aktive Spirale nach unten. Und dort ein Widerstand zu organisieren, ist auf jeden Fall unterstützenswert. Ein Aspekt, der dabei eine Rolle spielt, ist auch die BAU, das hat sie ja in diesem Saal, im Frühjahr gab es hier eine kleine Konferenz zum Thema Organizing und die BAU hat sich da mit ganz guten Sachen hervorgetan, mit ganz guten Ideen, wie sie auch rangeht, die Beschäftigten einzubeziehen. Die Beschäftigten sowieso, aber auch jetzt im Krankenhaus zum Beispiel bei der Charité, die Patienten mit einzubeziehen, dass die schlechte Pflege unmittelbar damit zusammenhängt, dass die Beschäftigten so schlecht behandelt werden. Dort die große Unterstützung auch von Seiten der Patienten kam. Solche Formen, da wo sie genutzt werden, da wo sie sinnvoll entwickelt werden. Organizing ist ja ein umstrittenes Thema. Es wird ja auch oft missverstanden als reine Mitgliedergewinnung. Aber da, wo es als Kampfform entwickelt wird, haben wir gesagt, können wir das auch nutzen und damit einzusteigen. Letztendlich geht es aber schon darum, eben weil die Grenzen innerhalb der gewerkschaftlichen Strukturen immer wieder neu gesetzt werden, eigenständig Netzwerke zu bilden. Diese Tagung ist ja so ein Versuch, unterschiedliche Kräfte, die auf der betrieblichen Ebene, auf der Ebene der Betriebskämpfe tätig sind, die hier mal zusammenzubringen und dort Strukturen aufzubauen. Das ist ein hoher Anspruch. Kollege hat das mal so zitiert, Netzwerke ist ja schön und gut, ja, aber es gibt mehr Strippenzieher als Knoten. Unser Ziel ist es eigentlich jetzt hier, die Knoten hier zu festigen, damit dieses Netz auch tragfähig ist. Das ist so ansatzweise die Perspektive, die wir haben. Danke.
Vielleicht nur kurz zur Ergänzung. Es tauchte ein Gedanke auf, der sagte, wo da die Gewerkschaften an ihre Grenzen kommen oder wo es sowieso Grenzen gibt, weil das alles immer zersplitterter ist mit Tarifverträgen, mit Leihfirmen, mit Outsourcing und so weiter und so fort. Aus den Erfahrungen, die man gesammelt hat beim GDL-Streik, wenn man da Solidaritätsflugblätter am Bahnhof verteilt wurde, so anzuknüpfen an Gefühl, was über die unmittelbar Betroffenen hinausgeht, dass Arbeitskämpfe wie die der damaligen Lokführer auf große Sympathie stießen und endlich mal einer, der sich wehrt, dass man dieses Grundgefühl in der Bevölkerung, was ja nicht unbedingt gebunden ist an die gewerkschaftliche Organisierung oder dass man in dem Bereich drin ist, dass man das im Grunde genommen aufgreift. Das ist ein anderes Beispiel, auch nochmal diese Emily-Geschichte, wo ja zum Ausdruck kommt, dass in breiten Kreisen der Bevölkerung eine große Unzufriedenheit da ist und sozusagen auch ein Solidarisieren mit diesen Geschichten aus dieser Perspektive heraus und dass man das auch als Ausgangs- und Ansatzpunkt nimmt, um öffentlich irgendwie aufzutreten oder wirksam zu werden.
Soweit. Wir hatten den zweiten Workshop, also oppositionelle Gruppen damals und heute. Vor welchen Schwierigkeiten stand man damals, vor welchen Schwierigkeiten stehen wir heute im Betrieb? Da zunächst Peter Vollmer, seine Erfahrung aus den 70er Jahren, also über seine Erfahrung aus den 70er Jahren berichtet. Wir als relativ frisch in den Betrieb kamen, im Hintergrund KPDML und RGO-Politik hatte und dann angefangen hat, im Betrieb eine Opposition zu bilden oder überhaupt erstmal Kontakte zu den Kollegen zu knüpfen, fand ich, war recht anschaulich und gut dargestellt, wie er auch gesagt hat, wie man ganz bestimmte Probleme nutzt, um mit anderen dann in Kontakt zu kommen, mit anderen Kollegen und überhaupt eine Diskussion über Arbeitsbedingungen dort führen zu können. Das Ganze, also es hat sich dann eine Opposition gebildet, die es gab dann Betriebsratswahlen und es gab ziemliche Gegenwehr, also Kollegen wurden ausgeschlossen aus der IG Metall aufgrund der Tatsache, dass sie bei den Wahlen halt auch eine eigene Liste gegründet haben. Danach war das Problem, dass er quasi als Kopf doch auch der Gruppe, so sehe ich das, außerhalb des Betriebes stand über 2 Jahre. Und das Problem hatte, dass dann die Opposition im Betrieb relativ schnell zusammengebrochen ist. Und diese Problematik, denke ich, ist auch nochmal wichtig für bestimmte Geschichten, die in den Betrieben heute laufen, dass sehr schnell versucht wird, die führenden Kollegen dort abzutrennen von der Belegschaft und dann mit Ausschlussverfahren oder Prozessen zu beschäftigen und dem Moment, wo man außerhalb des Betriebes sich befindet, einfach gar nicht mehr die Möglichkeiten hat, sich mit den Kollegen zu treffen, weil der meiste Kontakt einfach im Betrieb läuft. Peter befand sich außerhalb des Betriebes und der Rausschuss, also es gab halt auch keinerlei Unterstützung von der Gewerkschaft. Das war halt auch immer klar. Dass, also du kämpfst nicht nur gegen das Kapital, sondern du kämpfst halt auch immer gegen die Gewerkschaftsbürokratie. Sie haben dann von außen ein Soli-Komitee gegründet, um halt auch die Prozesse, Gerichtstermine um für Öffentlichkeit zu sorgen und er meinte dann, dass im Grunde die Kombination der Arbeit, sie haben dann auch versucht, es sind andere linke Gruppen entstanden, versucht auch die Diskussion in die gewerkschaftlichen Gremien zu tragen, also dass die Verbindung von der Arbeit in den Gremien mit dem Soli-Komitee von außen auch eine bestimmte Bedeutung für die Entwicklung der gewerkschaftlichen Szene in Berlin hatte. Und er meinte im Grunde so das, was jetzt auch bei Emily läuft, also diese Verbindung der betrieblichen Kämpfe mit der Arbeit von außen. Was ich auch noch interessant fand, war, dass der Ausschluss von der Gewerkschaft wurde halt erst wieder rückgängig gemacht in dem Moment, wo Peter unterschrieben hat, dass er kein Mitglied in einer K-Gruppe ist und auch nie wieder gedenkt, dort Mitglied zu werden. So, danach hat Mustafa berichtet. Mustafa ist seit über 10 Jahren bei Daimler, war vorher im Vertrauenskörper und ist jetzt im Betriebsrat. Die Auseinandersetzung bei Daimler fing dort an, als auch der Streik unten in Süddeutschland war. die Betriebsvereinbarung zur Zukunftssicherung, dann die Einführung des neuen Tarifvertrages ERA. Dort bildete sich dann halt auch eine kleinere Gruppe im Werk, die halt die Proteste gegen dieses neue Tarifsystem organisiert haben. Konkret ist es halt die Gruppe um Mustafa, und es gibt auch noch, seitens der MLPD läuft dort auch im Werk noch eine oppositionelle Arbeit. So. Sie haben dann halt versucht, eine Betriebsgruppe zu gründen, und haben auch über den Kontakt zu den Mettingern und Stuttgarter Kollegen dort halt sich bestimmte Informationen oder Tipps geholt. Jedenfalls geben sie seit 2 Jahren knapp eine Zeitung aus. Mustafa hat hervorgehoben, dass es nicht möglich ist, alleine nur mit Kollegen so eine Arbeit zu machen. Also die Opposition, die Betriebsratsarbeit, eine Betriebsgruppe, eine Zeitung. Er meinte, also das stellte er so in den Raum, das allein kann man nur machen mit Unterstützung von außen, sprich auch mit einer politischen konzentrierten Unterstützung von außen. So, im Moment ist so, also die Wahlen dort, die Betriebsratswahlen für 2010 werden dort vorbereitet. Sie wollen eine eigene Liste aufstellen, und es wurde Ihnen schon im Vorfeld gesagt, dass Sie, wenn Sie das tun, sowohl von Daimler als auch von der IG Metall fertig gemacht werden. Es wird morgen ein offener Brief dazu rauskommen, den wir auch über den Verteiler schicken werden, wo sich mehrere Kollegen hinstellen und öffentlich sagen, warum sind wir für eine offene Liste. Das heißt, sie werden sich also morgen outen. Dort von denen, die sich da morgen präsentieren werden, werden nicht alle auf der Liste kandidieren, sondern es wird schon ein größerer Kreis sein. Aber ab morgen beginnt quasi die öffentliche Auseinandersetzung. Es gab dann die Diskussion, also wie geht man gegen diese Ausschlüsse, gegen die Ausschlussverfahren der IG Metall vor? Was macht man von außen? Wo der, ist er noch da, Günther Triebe, gesagt hat, also er sieht es eher positiv, die Zeiten sind vorbei und er sieht die Chancen eher ganz gut. Also er meinte, die Metall wird hier in Berlin nicht diesen offenen Kampf gegen die Kollegen bei Daimler führen, weil dann wären es auch schon doof, würden eventuell noch weitere Mitglieder verlieren. So, der Bono hat gesagt, also es ging dann halt ganz konkret um die Frage, kann ich diese Gruppe halten, wenn wir so unter einem Beschuss sind, lohnt sich das jetzt eine Liste aufzustellen und die Opposition so in den Vordergrund dann halt zu bringen. Bono hat nochmal darauf hingewiesen, dass man das Kräfteverhältnis sehr gut einschätzen muss. Also worum geht's mir bei so einer Listenwahl? Geht's mir darum, eine Mehrheit im Betriebsrat zu kriegen, oder geht's mir darum, mit 2, 3 Leuten reinzukommen, und ob das dann reicht? Es gab da ging's so ein bisschen so hin und her. Also A, wie groß wird der Kampf von der IG Metall kommen, und lohnt sich das? Macht man das jetzt oder macht man das nicht? Es gab dann noch eine zweite Diskussion innerhalb des Workshops. Da kam vor allem von dem FAU-Kollegen die Kritik, dass ihm das Thema Klassenkampf hier fehlt, dass der Workshop sich lediglich an betrieblicher und gewerkschaftlicher Politik, an Betriebsratspolitik orientiert, und man könne ja auch, man soll sich daran nicht abarbeiten, weil Ulrich, also man kann halt auch eine eigene Gewerkschaft gründen, beziehungsweise eine andere klassenkämpferische Politik führen. Und es gab die weitere Kritik, ich suche hier jetzt gerade meine Zettel, dass man sich ja auch angucken muss, was ist aus der Opposition aus den 70er Jahren geworden. Die sind alle auf der anderen Seite. Also da wurde quasi so die Diskussion angerissen, gehst du in den Betriebsrat, dann wirst du irgendwann auf der anderen Seite landen. So verstehe ich die Diskussion. Und dass man sich auch mal, also nicht nur so auf die Großbetriebe konzentrieren sollte, sondern als Beispiel brachte Willi halt die Liste Frischer Wind bei der Bank. Und Also die Betriebsgruppen, die Oppositionellen, oder Willis These war, die oppositionellen Betriebsgruppen werden auch schnell zu Betriebsratsgruppen und landen dann irgendwann im Apparat. Und ja. Und es gab noch eine generelle Kritik halt an der Veranstaltung selber, beziehungsweise dass der Workshop zu kurz war, zu knapp zum Diskutieren. Aber das, denke ich, können wir jetzt gleich auch nochmal in der Abschlussrunde dann diskutieren. Und wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas Ergänzendes habt, dann würde ich vorschlagen, dass du deinen Workshop da vorstellst. Okay.
Hat in der Diskussion, die in dem Workshop stattgefunden hat. Es hat zu einer Art von Diskussion geführt, die man so wirklich so als Austausch diplomatischer Noten bezeichnen könnte. Also dass teilweise so diskutiert wurde, dass Leute einfach nur Stellungnahmen abgeliefert haben nach dem Strickmuster. Das kann man nur so sehen und fertig und alles andere ist Schwachsinn. Also ich finde, so eine Form der Diskussion ist nicht besonders hilfreich für uns. Also wir sollten doch irgendwie daran festhalten, dass wir einen offenen Arbeitsprozess haben und sagen wir mal, uns einfach auf dem Terrain bewegen, wo man zwar eine persönliche Position haben kann, aber es doch irgendwie der Umfang der offenen Fragen noch so groß ist, dass es sich lohnt, aufeinander zuzugehen und dann auf jeden Fall sich gegenseitig zuzuhören. Und auch unterschiedliche Positionen mal ein Stück weit stehen zu lassen und zu gucken sozusagen, was gibt es in der jeweiligen konkreten Situation für Antworten. Also das ist einfach nur ein Appell, sagen wir mal, die Diskussion, die wir miteinander führen, eben so zu führen, dass man nicht, bevor die eigentliche Diskussion losgeht, schon die Türen zuschlägt. Das hat mir jetzt ist mir jetzt unangenehm in der Abschlussdiskussion des Workshops aufgefallen.
Gibt es sonst noch was zu dem Workshop jetzt? Eine Ergänzung? Dann werde ich jetzt kurz einen Bericht machen vom dritten Workshop, Möglichkeiten der Unterstützung von außen. Da hatten wir erst einen kurzen Bericht zur Unterstützung des Arbeitskampfes bei AEG in Nürnberg. Dort haben die linken Gruppen legen sehr starken Wert auf Stadtteilarbeit und haben dann dort auch eine Stadtteildemo zum Werk gemacht. Sie haben Unterschriften gesammelt, es gab auch eine Boykottkampagne gegen AEG, Geldsammlungen und auch die Unterstützung bei Pressearbeit und beim Erstellen von Flugblättern war eine wichtige Aufgabe. Generell die Öffentlichkeitsarbeit auch in Form von einer Internetplattform, Druckwächter hieß die. Dann wurden auch Sprühereien am Werk angebracht, Wandzeitungen im Stadtteil, um über den Streik zu informieren. Und sie haben auch die Streikposten unterstützt und haben dabei besonders gut, also sind gut ins Gespräch gekommen mit den Kollegen, mit den streikenden Kollegen. Außer diesem Beispiel hatten wir dann ja auch noch Genossen aus der Schweiz da. Die haben berichtet von dem Netzwerk für eine kämpferische Bewegung der Arbeiterinnen, das sich ja gegründet hat im Zuge von dem Streik in Bellinzona. Besonders wichtig bei dem Netzwerk ist, dass es jetzt im Nachhinein für eine Unterstützung sorgt. Also der Streik ist ja schon lange beendet und das aber im Zuge eben dieses Netzwerk gegründet wurde, um die Kampfbereitschaft dort zu erhalten, um regelmäßig sich weiter zu treffen und auch international Kontakte zu knüpfen, damit, wenn wieder neue Angriffe laufen in Bellinzona, dass dann auch eine Basis da ist, die handlungsfähig ist. Generell hat die Schweizer Genossin gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass auch in Zeiten, in denen kein Streik stattfindet, es wichtig ist, zu den Kollegen Kontakte zu halten und die Kontakte auch zu pflegen. Genau. Dann, wenn man von außen als Linke Streiks und Arbeitskämpfe unterstützen will, ist es wichtig, dass man erstmal sich informiert, dass man versucht, Informationen aus den Betrieben zu bekommen. Moment. Dass man nicht den Fehler machen darf, einfach irgendwelche Aktionen zu machen, ohne vorher überhaupt mal Gespräche geführt zu haben mit der Belegschaft. Weil dann kann es leicht passieren, dass man irgendwas macht, was die Kollegen vielleicht überhaupt nicht so gut finden. Man muss herausfinden, wie die Stimmung im Betrieb ist und herausbekommen, was für Forderungen die Beschäftigten stellen. Dabei kann man auch, wenn diese Forderungen völlig in die falsche Richtung gehen, zum Beispiel nationalistisch sind oder Standort gegeneinander ausspielen wollen, dort dann versuchen, gegenzusteuern. Das war generell dann auch noch die Diskussion, inwieweit man auch so eine politische Unterstützung von außen anbringt, also ob, inwieweit man jetzt mit eigenen Vorschlägen in solche Kämpfe interveniert, also zum Beispiel Vorschläge einbringt, ein Streikkomitee zu gründen oder Fabriken, die Fabrik zu besetzen. Da gab es so ein bisschen eine Diskussion. Da wurde generell festgestellt, dass es auf jeden Fall schon darum gehen sollte, Erfahrungen einzubringen, dass es aber wichtig ist, seine Inhalte möglichst verständlich rüberzubringen und es nicht darum gehen kann, irgendetwas überzustülpen oder jetzt nur Arbeitskämpfe zu unterstützen, um eigene Mitglieder zu werben. Dann wurde noch gesagt, dass es wichtig ist in so einem Arbeitskampf, dass eine Kollektivität entsteht, dass möglichst in Versammlungen gemeinsam die Beschäftigten entscheiden und dann auch den Kampf führen. Dann genau wurde noch gesagt, gab es noch das Beispiel in Vision London. Da gab es eine kurze Besetzung auch, glaube ich, ne? Und da hat es wenig Unterstützung von Linken gegeben. Wir haben auch das Beispiel, dass irgendwie kurz davor war ein großer G20-Gipfel oder so, wo tausende Leute waren und dann selber dann hier bei denen, bei dem Arbeitskampf waren es dann bloß noch 30 oder so, die das unterstützt haben. Also da fehlt, also generell fehlt es, dass die Linken sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Und dort hat auch gefehlt, dass direkte Kontakte zu anderen Betrieben wurden nicht aufgebaut, dass man zu Zulieferbetrieben Kontakt aufbaut.
Ja, vielleicht dann mische ich mich mal ein. Bei dieser Diskussion ist natürlich immer leichter, wenn Kampf erfolgreich beendet wurde und die Leute beisammenbleiben im Werk wie in Bellinzona, den Zusammenhang und die weiterzuhalten. Also meine Erfahrung jetzt nur von außen, bei Bosch Siemens Hausgerätewerk war so, die Kollegen haben das ja als Niederlage empfunden, dieses Ergebnis, von denen, die alle in die Beschäftigungsgesellschaft gewechselt sind, also die entlassen wurden, sind alle aus der IG Metall ausgetreten, was jetzt keine so große Rolle spielt. Aber sie sind auch sehr frustriert, sie sind kaum noch ansprechbar, wenn man sagt, na komm noch mal und wir diskutieren noch mal über BSH und über die gemachten Erfahrungen und so weiter und so fort. Es zerfällt ziemlich schnell und die Enttäuschung und die Wut und das Zurückziehen, das hat alles nichts gebracht. Diese Stimmung ist da sehr verbreitet. Also auch den Leuten, die noch im Betrieb sind, fällt es sehr schwer, die Kollegen, die da rausgefallen sind und jetzt bei Hartz IV gelandet sind, die noch zu binden und sich mit denen zu treffen und darüber mal zu reden. Da ist einfach eine große Enttäuschung und ein Abwenden und die Resignation doch so stark, dass es schwierig ist, da Kontakte weiter aufrechtzuerhalten. Ist jetzt nur eine Geschichte davon. Vielleicht gibt sich das nach einer Zeit, wenn die Leute das verarbeitet haben, was da passiert ist. Aber es hängt ja auch davon ab, in welcher Situation sie sich finden, ob sie einen neuen Job haben, ob sie irgendwie arbeitslos bleiben und so weiter und so fort. Ne?
Nur ganz kurz, es wird immer gesagt, die Voraussetzungen waren vor 50, 60 Jahren völlig anders als heute. Sind sie zum Teil. Aber die Grundvoraussetzungen sind genau die gleichen geblieben. Den Kapitalismus und die Arbeiterschaft. Ein Streik, ein Willensstreik zu führen, in einer bestimmten Größenordnung, in der Absicht, 30, 70, 80, eine Mark durchzuführen, den kann man gewinnen, kann man verlieren, und nach einer gewissen Zeit ist das verpufft. Dann ist, wenn die Leute das Geld in der Tasche haben, dann ist ihr Anliegen erstmal erledigt, dann fällt das auseinander. Was wir damals gemacht haben in unserem Willensstreik, da war der überwiegende Funktionärskörper zumindest ein Kreis davon ausgegangen, im Grunde genommen ist das alles nur Mittel zum Zweck. Das sind die Bedingungen der Auseinandersetzung unter den damaligen Umständen und Bedingungen. Unser Ziel ist ein ganz anderes. Wir wollen den Kommunismus. Wir wollen, was wir in den Bedingungen konnten, politisches Bewusstsein schaffen. Und das konnten wir nicht mit Agitation und mit Reden. Das konnten wir nur damit, dass wir die Kollegen in den Kampf führten. In den Kampf führen dann, wenn wir wussten, wir können den Kampf gewinnen. Sonst soll man die Finger davon lassen. Verlorene Kämpfe demoralisieren auf der einen Seite stark, habe ich schon mal gesagt. Auf der anderen Seite schafft das etwas Klassenbewusstsein. Aber sie nur zu führen, in der sich den Reformisten gleichzustellen, um Verbesserungen im Kapitalismus zu erreichen, mit der Zielsetzung, die Verantwortung zu nehmen, die Kollegen in solche Auseinandersetzungen zu führen, ohne den Grundsatz dabei zu haben, wie kommen wir weiter in Richtung, die Kollegen für den Sozialismus zu gewinnen. Das sind noch Riesenunterschiede. Und auch die Kollegen, die in dem Arbeitskreis heute waren, zweite Betriebsratswahl, diese Politik mit der zweiten Liste zu betreiben, unter dem Gesichtspunkt, hier vorübergehende Verbesserungen zu erreichen, ohne grundsätzliche Ziele dabei zu haben und dabei zu überlegen, wie man dabei bestehen kann. Und dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, insofern sind die Unterschiede etwas anders. Wir hatten es damals nur mit einem relativ florierenden Kapitalismus zu tun. Heute ist der Kapitalismus irgendwo in bestimmten Branchen am Ende. Da ist auch der Reformismus am Ende. Da kann man den Gewerkschaften und den Bonzen keine Vorwürfe machen, dass sie keine Verbesserungen mehr rausholen. Da gibt es keine Bedingungen mehr für Gewerkschaften, Existenzbedingungen, grundsätzlicher Art nicht, weil der Kapitalismus hier die Zugeständnisse nicht mehr machen kann, um die Arbeiterschaft ruhig zu halten. Da sind andere Ansatzmöglichkeiten da, die Reformisten bloßzustellen, den Kollegen deutlich zu machen anhand praktischer Forderungen und Beispiele, dass der Reformismus am Ende ist, dass hier nur politische Forderungen, reformistische Forderungen ersetzen müssen. So schwierig das auch ist, da kann die Antwort nur sein, nur die Abschaffung des Kapitalismus, nur sozialistische Möglichkeiten sind da, auch wenn das von der Belegschaft noch nicht aufgenommen wird. Ich will mich kurz fassen. Das Gefährlichste, was nach meiner Meinung auf uns zukommt, sind Dinge wie zum Beispiel Lafontaine sie mit der Linken fordert, wie das bei Opel zurzeit eine realistische Grundlage bekommt, dass man sagt, Betriebsbeteiligung der Arbeiterschaft fordern. Das variable Kapital hat zurzeit den gleichen Wertanteil wie das konstante Kapital und da muss man die Belegschaften an diesen Betrieben beteiligen. Und das, die Beteiligung in Form von Mitbestimmung, das wird der größte Betrug wieder sein des Reformismus an den Kampf gegen den Kapitalismus. Hier die richtigen Antworten zu finden. Und das insbesondere bei den Opel-Werken, wo natürlich erstmal jeder Arbeiter froh ist, wenn dadurch sein Arbeitsplatz erhalten werden kann, wenn er betriebsbeteiligt ist. Aber die Widersprüche, die dadurch entstehen und so weiter, die sind ja dann noch kaum von den Kollegen auszuhalten. Und ich meine, da müssen wir die neuen Antworten finden. Und das werden ganz konkrete Auseinandersetzungen sein, die in den Betrieben auf uns zukommen. Dankeschön.
Also ich möchte noch etwas mal zu dem Motto sagen, unter dem das Ganze heute steht und auch gestern schon gestanden hat, auf eigene Faust. Das hat auch etwas Riskantes für sich. Denn letzten Endes ist der Zusammenschluss der Arbeitenden, der Angestellten und der Arbeiter in der Gewerkschaft eigentlich das Normalste, möchte ich mal sagen. Ich bin selbst auch Gewerkschafter, ich bin inzwischen in Rente und unterstütze immer noch sozusagen eine Gruppe, bei Verdi, und da habe ich mich angeschlossen, die auf dem Gebiet der Erwerbslosenarbeit tätig ist. Und da muss man eigentlich auch sagen, man kann nicht einfach generell sagen, dass Gewerkschaftsarbeit Bonzenarbeit ist und dass es nur dort Bonzen gibt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die setzen sich auch für die Interessen der Arbeitenden ein. Und ich muss da nicht immer gleich mit Misstrauen begegnen, wenn ich merke, dass ich mit ihnen etwas durchsetzen kann. Das ist ja eigentlich ein Grundsatz. Also ich kann mich natürlich in viele Gruppen zersplittern, auch viele linke Gruppen und so weiter. Und da habe ich aber einen großen Teil der Energie in dem Kampf gegeneinander, nicht gegen den Hauptfeind eigentlich eingesetzt. Und davor, das sollte man auch wirklich überlegen. Dieses auf eigene Faust ist eigentlich meines Erachtens nur dann notwendig, wenn ich auf solche Leute treffe, die mich in der Gewerkschaft nicht unterstützen. Wenn ich Unterstützung habe, ist es in Ordnung. Und insofern würde ich, also vorhin ist auch bei dem Vortrag an einer Stelle gesagt worden, also man kann innerhalb der Gewerkschaften das überhaupt nicht machen. Man kann Interessen also nicht durchsetzen. Also ich, die Beispiele, die eigentlich vorgetragen worden sind, bestätigen das Gegenteil. Dass man, und da wo es schiefgegangen ist, da hat man eigentlich sicher manchmal auch nicht die Voraussetzungen auf gewerkschaftlicher Seite gefunden. Aber dort, wo sie vorhanden sind, da kann man mehr erreichen, als wenn man auf eigene Faust nur in einer kleinen Gruppe was macht. Ich denke, innerhalb der Gewerkschaft dafür sorgen, dass die demokratischen Forderungen auch zu denen die Arbeitenden fähig sind, in der Lage, wo sie es erkennen, das durchzusetzen, ändert vielleicht auch die Gewerkschaft. Und wir haben ja auch, wenn ich an Verdi denke, ganz unterschiedliche Bezirksverwaltungen und Bezirksverbände. Manche beteiligen sich an großen Kundgebungen und Streiks und manche überhaupt nicht. Und manche mauern dagegen. Wir haben auch in den einzelnen Fachbereichen bei Verdi ganz auch zur Problematik der Erwerbslosenarbeit ganz unterschiedliche Auffassungen. Und da gibt's eben Leute, die zum Beispiel selbstständig sind und im Medienbereich tätig sind. Also sehr, sehr engagierte Leute, während man eben in dem Bereich, wo, ich sag mal, Arbeiter tätig sind, reaktionäre Vorstellungen nach meiner Auffassung, die zwar für ihre Rechte, soweit sie tariflich abgesichert sind, um Löhne kämpfen, aber in vielen Bereichen geht es gar nicht mehr um Löhne, und in vielen Bereichen geht es ja darum, dass überhaupt nicht mehr bezahlt wird, wenn ich an die 1-Euro-Jobs denke. Also ich denke auch, dieses auf eigene Faust kommt immer dann in Frage, wenn man gehindert wird, die demokratischen Rechte und Forderungen nicht nur um Lohn, sondern auch um Mitbestimmung im Betrieb durchzusetzen. Und Mitbestimmung ist generell sicher nicht nur, wenn man an die Entstehung denkt, ist das auch ein großer Kompromiss gewesen, der da gemacht wird. Aber es eröffnet trotzdem Möglichkeiten, oder ist eine Grundlage, auf der man einen Kampf führen kann. Und ich glaube, auch das haben die Vorträge heute und gestern gezeigt. Dankeschön.
Die dort in den Gewerkschaften zu arbeiten, wo sich uns Möglichkeiten bieten, ich glaube, das ist kein Widerspruch. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Aber unsere Erfahrungen in der Kämpfe, und das ist jetzt auch das zweite Motto, nämlich Klassenkämpfe heute, dass in klassenkämpferischen Auseinandersetzungen oft ganz schnell die Grenzen gefunden werden in der gewerkschaftlichen Vertretung. Und darum geht es letztendlich, dass wir nicht drumherum kommen, auch selbstständig, und das meint auf eigene Faust, nicht irgendwie nur spontan, sondern dass wir, und zwar als Akteure, die wir uns als Akteure in betrieblichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen befinden, dass wir dort nicht darauf verzichten können, uns in solchen Kreisen wie hier zusammenzusetzen und untereinander eine Unterstützung, ein Netzwerk von Unterstützung aufzubauen. Das ist in den Arbeitsgruppen, das war auch Ziel der Arbeitsgruppen, sowas voranzutreiben. Und zur Nachhaltigkeit von Angelika wollte ich nochmal sagen, also diese Nachhaltigkeit ist vielleicht auch ein frommer Traum. Ich erlebe das mit dem Bosch Siemens Hausgerätewerk, Ohrenstein Koppel CNH, wo sehr viele Kollegen, also enorm auch was gelernt haben, das kann man nicht anders sagen. Zum Kampf lernen die Leute dazu und bilden Bewusstsein. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass sie dadurch gleich zu Aktivisten werden und dass man sie in diese, in das, was wir wollen, so eine Vernetzung auch mit einbeziehen können. Ich glaube, so eine Vernetzung ist nicht anders möglich, als dass wir Aktivistinnen und Aktivisten, wie wir uns selber auch verstehen, dass wir die öfter zusammenbringen, dass wir da eine Verbindung herstellen untereinander, die sich gegenseitig unterstützt. Dass das nicht einfach ist und dass es ganz wesentlich auch ganz großen Respekt vor der Arbeit der jeweils anderen erfordert. Das ich glaube, das müssen wir auch noch lernen, weil die meisten Versuche, so eine über die jeweilige Gruppe hinaus sich entwickelnde Zusammenarbeit hinzukriegen, scheitern daran, dass man sich nicht gegenseitig respektiert. Ja. Und ich glaube, dass diese Tagung heute auch doch ein Schritt in die richtige Richtung war.
Vielleicht noch mal kurz, also wir sollten jetzt wirklich, ich will keine Diskussion abwürgen,